Mit dem Start ins Studium wird's oftmals ernst. Geld verdienen ist jetzt angesagt. Denn WG-Zimmer, Essen, Strom, Internet und die Partys müssen schließlich finanziert werden. Aber wie bezahle ich mein Studium? Muss ich jetzt kellnern gehen oder einen Kredit aufnehmen? Vielleicht. Vielleicht aber auch nicht. Das beantworten wir euch heute.
Erst Abi, dann Uni. Der Podcast zur Studienwahl.
Ohne Moos nix los. Wer diesen Spruch von den Eltern bereits gehört hat, wirft am besten 2 Euro ins Phrasenschwein. Die schlechte Neuigkeit, die ich für euch habe, eure Eltern haben leider irgendwie recht, denn ein Studium muss ja schließlich auch bezahlt werden. Und da meine ich nicht nur den Semesterbeitrag, der ist wahrscheinlich eher die kleinste Sorge. Auf dieses Thema wollen wir heute euch aber mental bereits ein wenig einstellen und Lösungen aufzeigen, wie ihr Studium und Geld verdienen könnt und das alles unter einen Hut bekommt. Annika kann heute leider nicht dabei sein, aber ich habe eine sehr kompetente Begleitung im Podcast, denn Jennifer Beder ist bei mir und wir zeigen euch heute, wie das mit der Studienfinanzierung klappt. Hallo Jennifer.
Hallo.
Du arbeitest im Studentenwerk. Kannst du mir erstmal sagen, wie du da hingekommen bist?
Ich bin seit ungefähr einem Jahr im Studentenwerk Magdeburg und bin da reingekommen, weil ich im Vorfeld in einem Berufsorientierungsprojekt gearbeitet habe, was ausgelaufen ist und mich dann umorientiert habe sozusagen. Und ich mache nebenbei auch eine Weiterbildung zur systemischen Beraterin und das war, glaube ich, dann so der Schlüssel zum aktuellen Glück.
Was ist das Studentenwerk und warum gehört das nicht zur Uni Magdeburg oder gehört das zur Uni Magdeburg? Kannst du das kurz einmal aufklären?
Ja, okay. Also das bringt auch immer mal wieder Verwirrung, das kann ich auch absolut verstehen für Leute, die da irgendwie nicht so die Berührungspunkte mit haben. Das Studentenwerk Magdeburg ist quasi so ein Serviceanbieter für Studierende. Wir kümmern uns sozusagen um das soziale, wirtschaftliche und kulturelle Leben, um das Studium drumherum. Und das ist eben auch der große Unterschied zur Universität oder zur Hochschule, weil die ja, sich um die akademische Ausbildung kümmern und wir eben um das, was außerhalb des Hörsaals passiert. Das ist der große Unterschied und ich glaube deswegen auch unabhängig voneinander ganz gut angesiedelt. Und wir als Studentenwerk zum Beispiel betreuen ja auch mehrere Hochschulen und Universitäten, nicht nur die Uni Magdeburg.
Das heißt, welche großen Bereiche im Studentenwerk habt ihr, die ihr so behandelt, wenn du sagst, alles außerhalb von dem reinen Studium, sage ich jetzt mal?
Die ersten Assoziationen sind auf jeden Fall immer das BAföG, ja, und das Wohnen und wahrscheinlich noch die Mensen, also das Essen. Wir haben aber auch darüber hinaus ganz viele Beratungsangebote, zum Beispiel die psychosoziale Studierendenberatung. Ich bin Sozialberaterin, also die Sozialberatung. Und wir haben auch eine Rechtsberatung, was alles für die Studierenden dank des Semesterbeitrags kostenfrei ist.
Und dann kann ich also einfach zu euch kommen und die verschiedenen Leistungen in Anspruch nehmen, quasi nach einer ersten Kontaktaufnahme.
Genau, wenn ihr hier also den Semesterbeitrag für uns bezahlt habt, also hier bei uns auch angehörig seid, dann auf jeden Fall ansonsten bei eins der anderen Studentenwerke, wo ihr dann auch immer studiert.
Genau, das ist vielleicht ganz wichtig zu sagen, wenn ihr nach Magdeburg kommt, dann werdet ihr auf jeden Fall in Kontakt mit dem Studentenwerk Magdeburg kommen. Mhm. Aber wenn man an einer anderen Universität ist, es gibt die quer durch Deutschland. Das ist keine Besonderheit bei uns in Sachsen-Anhalt oder in Magdeburg, denn es gibt die Studentenwerke in ganz Deutschland. Dann einmal ganz generell die Frage an dich, welche Möglichkeiten habe ich denn, um mein Studium zu finanzieren, wenn ich mich für einen Bachelor hier oder einen Master entscheide?
Zuerst sollte man mit den Eltern sprechen und da schauen, ob es Elternunterhalt geben kann. An zweiter Stelle auf jeden Fall das sogenannte BAföG, da kommen wir gleich bestimmt nochmal drauf. Ansonsten Jobben ist eine Möglichkeit, Stipendien, das ist etwas, was ihr mit im Auge haben solltet, aber auch zur Not, wenn nichts anderes funktioniert, Kredite. Und in kleinen Klammern eventuell Bürgergeld und eventuell Wohngeld in ganz wenigen Ausnahmefällen.
Also BAföG, das haben wahrscheinlich viele von euch gehört, aber was bedeutet der Begriff eigentlich und was muss ich mir ganz allgemein darunter vorstellen?
Ja, witzigerweise, der Begriff an sich bedeutet Bundesausbildungsförderungsgesetz. Mhm. Also das ist erstmal eigentlich nicht das Geld, sondern offiziell bekommt man Leistungen nach diesem Gesetz. Im Umgangssprachlich ist es dann aber das BAföG. Genau, das ist im Prinzip das Gesetz an sich sagt, dass es jungen Menschen oder generell Menschen in Deutschland eben eine Erstausbildung finanziell ermöglichen sollen für Leute oder für Menschen, die das eben nicht alleine stemmen können. Das ist ganz wichtig.
Da zählt ja nicht nur ein Studium dazu, da zählt ja auch eine Ausbildung zum Beispiel.
Genau, ich wollte gerade nämlich auch sagen, also es gibt auch unterschiedliche BAföG-Leistungen. Es gibt zum Beispiel das Schüler-BAföG, es gibt auch ein Aufstiegs-BAföG oder eben das Studenten-BAföG, Studierenden-BAföG. Und das ist in dem Fall ein 50-prozentiger Zuschuss vom Staat, also von Deutschland, und ein 50-prozentiges Darlehen, was ohne Zinsen ist. Das ist also wie geliehenes Geld, 50-50. Und die 51% muss man dann irgendwann später zurückzahlen.
Dann ist die beliebteste Frage natürlich, oder falls ihr euch das jetzt da draußen fragt, wer bekommt denn jetzt BAföG? Kann ich denn sicher sein, wenn ich ein Studium beginne, dass auch dieses BAföG mir gehört?
Also auf jeden Fall muss man einen Antrag stellen bei dem Amt für Ausbildungsförderung, umgangssprachlich BAföG-Amt genannt. Grundlegend, wenn du die Ausbildung beginnst oder das Studium beginnst, solltest oder darfst du nicht älter als 45 Jahre alt sein, dann kommt dazu, dass du deutsche Staatsangehörigkeit haben solltest im besten Fall. Es gibt aber auch bestimmte Situationen, da kannst du auch eine andere Staatsangehörigkeit haben oder auch andere Aufenthaltstitel haben. Das ist zu komplex und würde wahrscheinlich jetzt hier den Rahmen sprengen.
Die Infos können wir euch sowieso sehr gerne an die Hand geben, dass bei den ganzen Fragen oder Infos das Studentenwerk die Webseite genug Informationen hat, um erstmal einen groben Überblick zu bekommen. Und dann kommen wir auch zur nächsten Frage, kann ich das denn eigentlich selber berechnen, wenn ich sage oder wenn ich annehme, dass ich die Förderung erhalte? Kann ich das dann schon mal grob selber ausrechnen, wie viel ich bekomme, oder wie wird sich der Beitrag so berechnen?
Also es gibt diverse BAföG-Rechner im Internet, da könnte man einfach mal googeln und spaßenshalber mal alles eingeben. Mhm. Es ist natürlich eine Orientierung, also kein abschließendes Ergebnis sozusagen. Da würde ich immer empfehlen, einen Antrag erstmal zu stellen und zu schauen, was dabei wirklich rumkommt. Manchmal ist es so, dass also ab mindestens 10 Euro wird BAföG gezahlt. Und es klingt erstmal bisschen lächerlich, aber man hat manchmal auch andere Vorteile davon, zum Beispiel, dass man eben trotzdem eine GEZ-Befreiung hat und die nicht zahlen muss. Oder jetzt, als es die ganzen Förderpakete gab in Zeiten von Corona und Energiepauschale, was auch immer, sind BAföG-Empfänger meistens auch damit berücksichtigt und würde man dann eben auch erhalten, selbst wenn man nur 10 Euro BAföG bekommt.
Einen kleinen Disclaimer müssen wir euch auf jeden Fall mit auf den Weg geben, denn diese BAföG-Berechnung ist nicht ganz einfach. Auch generell ist es ein Thema, was wir heute im Podcast zwar behandeln, aber man immer nur irgendwie anschneiden kann, weil es so viele individuelle Fälle gibt, oder?
Ja, korrekt, auf jeden Fall.
Deswegen können wir euch nur sowieso jetzt schon mal den Rat geben, wenn ihr daran Interesse habt oder sagt, ihr möchtet gerne vom BAföG profitieren, dann sprecht die Kolleginnen und Kollegen an, schreibt ihnen und vereinbart am besten ein individuelles Gespräch. Aber dann kommen wir gleich mal zu dem Ablauf. Sagen wir mal, ich möchte jetzt im Wintersemester studieren. Wann muss ich mich ums BAföG kümmern? Kannst du das allgemein mal beschreiben?
Beantragen kannst du es erst, wenn du die Zusage von der Universität oder Hochschule hast, weil du sonst ja nicht weißt, wo du den Antrag stellen musst. Mhm. Das heißt, du machst das dann meistens beim zuständigen Studentenwerk, fast in ganz Deutschland so, nicht überall, aber fast. Und genau, dann stellst du den Antrag am besten online. Es gibt BAföG Digital. Das ist mittlerweile relativ einfach, weil das mit so einem Fragesystem ist. Das heißt, du füllst nicht einfach nur ein Online-Formular, sondern dir werden Fragen gestellt. Und dahingehend wird dann auch der Antrag ausgefüllt. Und das machst du dann online. Du musst einige Unterlagen dann noch mit dazu einreichen, wie die sogenannte Immatrikulationsbescheinigung, also die Bestätigung, dass du aufgenommen bist für das Studium. Aber auch Gehaltsnachweise von dir, Vermögensnachweise von dir, aber auch von den Eltern. Ein Mietvertrag, wenn du alleine wohnst oder sowas in der Art. Also ganz viel, das möchte ich jetzt hier nicht abschließend aufzählen.
Aber es sind letztendlich alles Unterlagen, die man jetzt nicht extra beantragen muss, wo man nicht extra große Schleifen ziehen muss. Es sind alles Unterlagen, die ihr in der Regel haben solltet. Dann habe ich quasi meine ganzen Unterlagen eingereicht. Und dann, wie geht es dann weiter?
Manchmal macht es auch Sinn, dass man erstmal auch den Antrag unvollständig abschickt, zum Beispiel, weil die Immatrikulationsbescheinigung noch nicht offiziell da ist. Und dann schickt man das sozusagen erstmal alles los und dann kontrollieren die Leute da vom BAföG-Amt alles und schauen durch, ob was fehlt. Dann kriegt man in der Regel, also wahrscheinlich meistens nochmal Post, weil irgendwas fehlt oder unvollständig ist. Und dann muss man das innerhalb einer Frist nochmal einreichen. Und dementsprechend ist es eben auch ganz unterschiedlich, wie lange die Bearbeitungszeit ist. Im optimalen Fall sollte dann, wenn man schon den Antrag vor dem Beginn des Studiums gestellt hat, innerhalb von 2 Monaten durch sein, im optimalen Fall. Aber gerade zum Anfang kommen halt super viele Anträge und dann kann sich das auch schon mal verzögern.
Ja, und da sind wir gleich wieder bei dem Thema, dass es super individuell ist, für jeden unterschiedlich. Das heißt, das ist jetzt eine grobe Orientierung für euch. Nagelt euch da aber nicht drauf fest, wenn das Geld nicht nach 2 Monaten da ist. Deswegen sich frühzeitig und rechtzeitig drum kümmern, das könnt ihr auf jeden Fall schon mal machen. Thema Rückzahlung, das ist ja immer so ein kleines, ja, so eine kleine Urban Legend oder wie auch immer. Wie sieht das denn jetzt aus? Wie viel muss ich zurückzahlen und wann?
Also nach dem aktuellen Stand, das verändert sich ja auch immer wieder sozusagen, ist das dann nach 5 Jahren, nach Ende der Förderhöchstdauer. Ja, das ist in der Regel nach Ende der Regelstudienzeit. Dann bekommt man Post. Also meistens so ein halbes Jahr vorher, bevor das dann beginnt. Und das kommt tatsächlich nicht vom BAföG-Amt, sondern vom sogenannten Bundesverwaltungsamt. Da muss man auch nochmal schön das, ja, die Augen drauf haben. Deswegen ist es auch wichtig, dass man im Vorfeld immer auch die Adressänderung zum Beispiel anzeigt, weil innerhalb von 5 Jahren kann man natürlich auch schon mal umgezogen sein. Und das sollte man im Blick haben, dass man dem BAföG-Amt immer auch die aktuelle Adresse meldet, weil sonst ja Mahngebühren unnötig entstehen, weil sich irgendwelche komischen Sachen da verzögern. Und dann ist es so, dass man also die Post bekommt, dann steht drin, wie viel man zurückzahlen muss. Und hier ist das Gute, weshalb ich auch jeden muntern möchte, den Antrag unbedingt mal zu stellen, weil viele haben die Angst davor, dass man so einen hohen Schuldenberg anhäuft, ne? Aber das ist ja gar nicht so, weil das gedeckelt ist auf 10.010 Euro, eine komische, krumme Summe aktuell, aber das ist die Deckelung, das heißt, mehr Schulden kannst du im Bachelor und Master zusammen gar nicht anhäufen und das ist gar nicht mal viel. Und genau, da wird dann die Summe eingegeben, im maximalen Fall ist es eben die Summe und dann zahlt man das in Raten zurück. Mindestens 130 Euro, sagt man. Aber wenn das nicht geht oder wenn andere Umstände dazwischen kommen, weil man zum Beispiel vielleicht auch dann gar keinen Job hat oder das nicht zurückzahlen kann, kann man auch nochmal mit dem Bundesverwaltungsamt sprechen und eine Verzögerung besprechen, eine andere Rate vereinbaren. Man kann auch, wenn man mag, mit denen sprechen und das Geld vorher zurückzahlen oder alles in einem zurückzahlen, dann kriegt man manchmal auch noch Rabatte. Das ist am Ende doch auch ein bisschen individuell wieder, wie der Rest auch.
Also da ist es dann so, dass ich viele Möglichkeiten habe, wie ich das Geld zurückzahle, wann ich das Geld zurückhalte. Ihr solltet das auf jeden Fall mit auf dem Schirm haben und ein paar Jahre nach eurem Studienende auf jeden Fall nochmal mit Post rechnen, da wird auf jeden Fall was kommen. Wo bekomme ich denn Unterstützung? Wir hatten es schon kurz angeschnitten. Wenn ich jetzt alle Fragen rund ums BAföG irgendwie loswerden möchte, weil ich kann mir vorstellen, da kommen so einige zusammen, weil man ja so das erste Mal mit so Anträgen und Finanzhilfe und so weiter beschäftigt ist. Wen kann ich fragen?
Ja, ihr müsst euch informieren, wo genau das BAföG-Amt bei euch sitzt. Also wie gesagt, meistens sind das die Studentenwerke. Also sind die eigentlich erstmal schon mal eine gute Anlaufstelle, dass das ihr da einfach mal schaut im Internet, wo da die Ansprechpartner sitzen, wer für euch zuständig ist. Bei uns in Magdeburg geht das nach den Nachnamen und dann kann man da entweder mal anrufen zu den Sprechzeiten oder wir haben auch persönliche Sprechstunden hier. Das wird an allen Studentenwerken genauso sein, dass man einfach mal vorbeigeht ohne Termin und mal locker nachfragt.
Dann gibt es ja auch noch die Themen Wohngeld und Bürgergeld. Wahrscheinlich oft nachgefragt, aber irgendwie immer noch ein kleiner Mythos. Wir klären das mal auf. Was ist das Wohngeld?
Ja, Wohngeld ist quasi, kannst du dir vorstellen, wie so ein Zuschuss zu dem Einkommen für die Mietkosten, ganz einfach gesagt.
Und den gibt dir der Bund?
Die Stadt.
Okay.
Ja, also Stadt oder Gemeinde.
Mhm. Okay. Haben denn Studierende da ein Anrecht drauf?
In der Regel nicht, nein. Also es ist ja eine förderfähige Ausbildung. Dementsprechend ist es eben in erster Linie das BAföG. Aber in bestimmten Fällen könnte man durchaus vielleicht auch Wohngeld bekommen. Das sind solche Fälle, wenn man einen Ablehnungsbescheid vom BAföG bekommen hat, weil man zum Beispiel außerhalb der Regelstudienzeit mittlerweile ist oder aber auch nicht genügend Credits nachweisen konnte. Das sind so typische Gründe. Es gibt auch weitere, aber das sind 2 Beispiele. Aber in der Regel ist es ja so, dass man eben einen Ablehnungsbescheid vom BAföG bekommt, weil man zum Beispiel zu viel verdient oder die Eltern zu viel verdienen oder man zu viel Vermögen hat. Und das steht auch im Ablehnungsbescheid dann so drin mit der Begründung und dann kann man auch kein Wohngeld bekommen, dann braucht man eigentlich erst gar nicht den Antrag stellen.
Und das andere Thema ist Bürgergeld, den meisten wahrscheinlich eher unter Hartz IV bekannt. Wieso ist das für die meisten Studierenden eher keine Alternative?
Ja, Bürgergeld, wie es jetzt seit 2023 heißt, da gab es ja nochmal eine große Reform, das ist eher keine Option in den meisten Fällen, weil man eben, weil das eine Leistung ist, die als letztes greift. Und ich habe ja gerade schon erklärt, dass Studium ist ja in der Regel eine ausbildungsförderfähige Ausbildung. Und da greift eben das BAföG. Und selbst wenn man das nicht bekommt aus bestimmten Gründen, ist es immer noch grundlegend eine förderfähige Ausbildung. Deswegen ist das Bürgergeld da nicht, greift das einfach dann nicht mit Ausnahmen.
Genau, und jetzt hast du ja eben schon gesagt, in der Regel, was ist denn außerhalb der Regel? Wer hat denn trotzdem da eine Chance drauf? Für wen kann es sich trotzdem lohnen?
Also ja, es würde sich für diejenigen lohnen, die eine Teilzeit, also ein Teilzeitstudium machen. Die sollten das im Blick haben. Oder für Leute, die sich in einem Urlaubssemester befinden, die haben theoretisch auch die Möglichkeit, zumindest erstmal den Antrag zu stellen und so oder so sich einfach mal beim Jobcenter zu informieren. Und dann gibt es eben noch sogenannte Mehrbedarfe. Also es gibt ja den sogenannten Regelsatz, das, was man am Ende in der Regel auf dem Konto hat vom Bürgergeld aus. Dann gibt es aber auch noch mehr Bedarfe für zum Beispiel Schwangere oder Alleinerziehende oder wenn man aufgrund von einer chronischen Erkrankung eine ganz spezielle Ernährung hat und da mehr Kosten hat, dann sind das so eine Mehrbedarfe, die darüber grundsätzlich für jeden Studierenden, unabhängig ob Teilzeit oder Urlaubssemester, beantragt werden können.
Die wohl bekannteste Alternative, Geld zu verdienen neben dem Studium, sind die Nebenjobs. Aber die generelle Frage ist eher, sind denn Nebenjobs mit meinem Studium vereinbar? Schließlich bin ich ja eigentlich hier, um meinen Bachelor oder Master zu machen.
Ich würde sagen, ja, auf jeden Fall. Also es kommt dann wahrscheinlich darauf an, wann und in welcher Form und in welcher Höhe. Also es kommt auch immer nochmal darauf an, ob du andere Förderung bekommst, wie zum Beispiel das BAföG. Da ist die Einnahmemöglichkeit gedeckelt, da kannst du dann maximal die Minijobgrenze von 520 Euro im Monat bedienen. Das wird aber auch aufs Jahr hochgerechnet. Also du kannst auch schon mal in den Semesterferien mehr verdienen und dafür dann während der Vorlesungen weniger verdienen. Es kommt da auf die Jahressumme an. Genau. Und alle anderen sollten halt nur darauf achten, dass sie, also dass das Studium auf jeden Fall im Vordergrund steht. Das ist so die Bedingung. Das bedeutet, dass man nicht mehr als 20 Stunden in der Woche arbeiten kann. Die Grenze spielt da eigentlich gar keine Rolle.
Das sind ja so die, ich sage es mal, die offiziellen Bedingungen. Wir beide haben ja auch Erfahrung. Also ich habe gejobbt neben dem Studium, du auch?
Ja, ich auch.
Deswegen, also aus eigener Erfahrung können wir wahrscheinlich schon sagen, es ist definitiv eine Herausforderung, natürlich nebenher noch zu jobben, aber es bringt dir auf jeden Fall Erfahrung und auf jeden Fall auch Geld.
Absolut, ja. Also es kommt ja auch darauf an, du kannst ja auch einen Job einfach so annehmen, weil er dir Spaß macht, aber du könntest ja auch schon einen Job vielleicht finden, der auch zu deinem Studium passt und dann eben wertvolle Erfahrungen bekommen und dazu gewinnen. Das finde ich eigentlich schon sehr attraktiv.
Deswegen, viele stellen sich darunter dann immer vor, den Klassiker Kellnern zu gehen oder irgendwo Hilfsarbeiten, sage ich jetzt mal, zu leisten. Aber es gibt nicht nur die Möglichkeit, bei uns an der Universität einen Nebenjob zum Beispiel als wissenschaftliche Hilfskraft auszuführen, sondern auch Jobs, die auch gerne hier in den Unternehmen gesucht werden und dann auch gerne besetzt werden. Und das meintest du ja mit Jobs, die auch perfekt zum Studium mit gleich passen. Das können wir, glaube ich, euch am meisten empfehlen, so einen Job zu suchen, die dann ja auch alle vergütet sind. Und das ist ja das Wichtigste.
Auf jeden Fall, ja, da vielleicht auch nochmal ergänzen. Also es gibt ja auch unterschiedliche Vertragsformen und dann ist ein typischer Vertrag eben auch der Werkstudentenvertrag, der auch ganz viele Vorteile mit sich bringt, weil man dann eben auch gewisse Sozialversicherungsbeiträge nicht zahlen muss und da dann am Ende mehr Netto vom Brutto hat.
Genau so ist es. Und du hast ja eben schon gesagt, 520 Euro, theoretisch ist die Minijobgrenze gerade, Stand jetzt, das kann sich auch immer mal wieder erhöhen, aber es ist alles aufs Jahr gerechnet, das heißt, man kann in den Ferien auch mehr arbeiten und während des Semesters zum Beispiel ein bisschen weniger. Das ist alles gar nicht so schlimm. Da könnt ihr euch auch gut online informieren. Da gibt es zahlreiche Seiten, die euch da Tipps geben. Und wenn Unternehmen solche Stellen ausschreiben, dann geben sie euch auch auf jeden Fall immer mal Tipps mit an die Hand. Wie komme ich denn am besten an einen Job? Kannst du da einen Tipp geben?
Seid kreativ ist vielleicht so mein Tipp, ja. Also es gibt ja die gängigen Jobbörsen, wo man gucken kann. Man kann auch bei eBay Kleinanzeigen einfach mal reinschauen, da gibt es viele Sachen. Es macht aber auch Sinn, einfach mal so im Alltag die Augen offen zu halten an schwarzen Brettern, also irgendwelchen Aushängen, aber auch wenn man an Geschäften vorbeiläuft oder so, ob da vielleicht was ausgeschrieben ist, auf den Webseiten gucken und vielleicht auch einfach mal mutig sein und einfach mal eine Initiativbewerbung schreiben, weil das überrascht manchmal die Unternehmen und überzeugt die dann auch.
Sowieso, großer Tipp, sowas zu machen, aber auch auf das Thema gehen wir in dem Podcast gesondert nochmal ein, weil wir mit unserem Career Service an der Universität sprechen werden, wo wir generell ein bisschen drauf eingehen, wie ihr Jobs und Nebenjobs findet und wie so eine Bewerbung und ein Lebenslauf richtig gut wird. Das erwartet euch also noch in einer der kommenden Folgen. Okay, das Thema Stipendium, das ist immer heiß begehrt, beziehungsweise viele Stipendien sind heiß begehrt, aber das Thema lässt dann doch nochmal viele Fragen bei Studieninteressierten offen. Was sind denn Stipendien? Kannst du das einmal genau erklären und wieso wird da Geld vergeben?
Also ich weiß ehrlich erstmal gar nicht, ob die so heiß begehrt sind, weil ich immer das Gefühl habe, dass viele einfach Angst davor haben und sich gar nicht rantrauen an das Thema. Ein Stipendium ist quasi eine Förderung, die von entweder Privatpersonen, aber meistens eher Institutionen vergeben werden, sogenannten Stiftungen. Und das ist am Ende, kann das im meisten Fall eine finanzielle Förderung sein, aber es kann zum Beispiel auch eine sogenannte ideelle Förderung sein. Das sind dann zum Beispiel, dass man Seminare besuchen kann oder Netzwerktreffen haben kann, um dann einfach auch persönliche Kompetenzen während des Studiums dahingehend noch zu erwerben. Genau. Und das ist am Ende, wenn es um die finanzielle Förderung geht, ein ja, theoretisch geschenktes Geld, was man am Ende des Studiums dann nicht zurückzahlen muss.
Da gibt es also vielfältige Möglichkeiten, wie das Stipendium an sich auszusehen hat. Ich glaube, wenn ihr davon schon mal gehört habt, dann bestimmt irgendwie aus Film und Fernsehen aus Amerika, und da wird dann immer ein Stipendium vergeben, und das klingt dann immer so, als wäre das nur was für Überflieger. Nur für Leute, die irgendwie einen 1er-Durchschnitt haben und den auch am besten 1,1 oder 1,0. Ist es denn in Deutschland auch so, dass Stipendien nur was für Überflieger sind?
Nee, das ist ja das Klischee und das ist das, was ich sagte, ne? was viele wahrscheinlich sich dann selber eben auch nicht zutrauen. Aber nee, auf gar keinen Fall. Da möchte ich wirklich auch für die Botschafterin sein sozusagen, dass alle einfach mal gucken, ob es nicht doch für die Person ein Stipendium gibt, weil es gibt über 3000 Stiftungen in Deutschland und noch viel mehr Stipendien. Das sind manchmal große Stiftungen, die dann ganz viele vergeben, aber es gibt eben auch ganz individuelle kleine Personen, Unternehmen, Institutionen, die Stipendien vergeben. Und im Prinzip kann man sich so drei Säulen vorstellen. Also die erste Säule sind durchaus die Noten, aber die sollten halt im guten Bereich sein. Beziehungsweise ist es manchmal auch noch vom Studium abhängig. Ein Medizinstudium zum Beispiel, machen wir uns nichts vor, ist durchaus sehr hart. Und dementsprechend zählt man da manchmal auch einfach nur das obere Drittel oder Viertel. Aber es kann dann eben auch schon mal eine 2,7 oder sowas vielleicht sein. Und andere Studiengänge, möchte ich jetzt keins auf die leichte Schulter nehmen, aber da sind die Durchschnitte vielleicht auch ein bisschen besser. Und dann sind es da eben, oder ist es da eben das obere Viertel oder Drittel. Dementsprechend kann man es nicht so sagen. Aber wenn man im guten Bereich ist, ist das eine gute Voraussetzung. Das ist die erste Säule. Dann gibt es die zweite Säule. Das ist so ein Mehrwert für die Gesellschaft, also so ein Engagement. Das könnte ein Ehrenamt sein, das könnte aber auch einfach eine andere Form der Unterstützung sein, wie zum Beispiel auch also da zählt zum Beispiel auch schon mal, wenn man Schülervertreter war oder so, oder wenn man in der Gemeinde bei der DRK arbeitet, das ist ja auf den Dörfern ganz viel, oder bei der Feuerwehr, das sind alles schon so eine Engagements, und da fallen manche wirklich vom Glauben ab, weil sie das gar nicht vermutet haben, dass das mit reinzählt, was die schon seit klein auf machen, aber das ist viel, viel wert. Oder aber auch die dritte Säule, dass man schaut, was ist eigentlich die persönliche Geschichte, die Biografie, die Hürden, die man bisher schon zu nehmen hatte, und was sind da vielleicht auch die Besonderheiten von einem selber. Und da gilt dann die Motivation auch. Warum mache ich eigentlich das Studium? Was will ich damit bewirken? Oder was ist mein Antrieb? Und das sind so die drei Säulen, die sich gegenseitig so ein bisschen ausgleichen und abwiegen. Das heißt, man kann eine gute Mischung daraus machen dann.
Also hoffentlich motiviert euch das, jetzt wo ihr die drei Säulen kennt, dann ist bestimmt dann eure nächste Frage so: Wie komme ich denn jetzt an ein Stipendium? Wo fange ich denn da an?
Googeln ist ein guter Anfang, dass man sich erstmal damit auseinandersetzt. Und dann vielleicht auch mal die Datenbanken durchgucken, aber es kann einen schon auch durchaus erschlagen und überfordern mit den ganzen detaillierten Bedingungen. Ich selber empfehle durchaus, einfach die ganzen Beratungsstellen zu nutzen. Also vielleicht auch einfach erstmal zur Sozialberatung zu kommen, zum Studentenwerk, dass wir mal drüber quatschen, dass ich da nochmal im Detail aufzeige, oder eben alle anderen Studentenwerke, die SozialberaterInnen dort einfach mal anquatschen. Und ansonsten gibt es auch sehr spezifische Beratungsstellen, die fast nichts anderes machen, außer den ganzen Tag sich über Stipendien zu informieren und zu beraten. Und das sind ja drei große, zumindest hier bei uns in der Region, die ich da benennen kann. Das ist einmal der Elternkompass der Stiftung der Deutschen Wirtschaft, kann man googeln. Die haben da Berater KollegInnen, mit denen man da telefonieren kann. Es gibt dann eine Organisation, die nennt sich Applicate. Mhm. Und das sind, also das ist eine freiwillige Organisation von selber StipendiatInnen. Das heißt, da kann man sich auch nochmal Peer-to-Peer, also von junger Mensch zu junger Mensch Informationen holen und auch eine Begleitung, also so ein genanntes Mentoring holen für die Bewerbungsphase dann. Und als drittes gibt es bei uns in der Region und theoretisch auch deutschlandweit das sogenannte Arbeiterkind.de. Und die sind zwar, haben das Augenmerk auf junge Menschen, die als Erste in der Familie studieren, aber die beraten auch jeden zum Thema Stipendien.
Die ganzen Infos und die ganzen Links haben wir euch auch nochmal in die Shownotes gepackt, sodass ihr da auf jeden Fall reinklicken könnt und gar nicht den Weg zu Google machen müsst, sondern einfach direkt in der Beschreibung auf den Link klicken könnt. So, okay, dann kannst du ganz grob umreißen. Jetzt gibt es zwar 1 Million Möglichkeiten, ein Stipendium zu finden, aber dann sehen wahrscheinlich auch die Bewerbungen genauso vielfältig aus. Aber was muss ich denn ungefähr tun, um so ein Stipendium zu bekommen?
Ja, also erst einmal sollte man, oder das ist das Grundlegende natürlich, sich über die verschiedenen Bewerbungsfristen informieren, weil das ist auch wieder sehr vielfältig. Manchmal einmal im Jahr, manchmal zweimal im Jahr, je nachdem. Und die Fristen eben einhalten. Und dann ist es fast so ein bisschen wie eine Bewerbung für einen Praktikumsplatz oder eine Ausbildung oder eine Arbeit, dass man eine Art Bewerbung schreibt. Und da gehören ein Motivationsschreiben meistens mit zu, eine Form von Lebenslauf und manchmal auch so eine Empfehlung schreiben von Professoren oder von Lehrern, sowas in die Richtung.
Okay, das klingt jetzt alles nicht sonderlich kompliziert. Deswegen können wir euch dann nur raten, auf jeden Fall auch beim Stipendium die Augen offen zu halten als weitere Möglichkeit der Studienfinanzierung. Und dann würde ich sagen, kommen wir jetzt nochmal zu den ganz allgemeinen Tipps. Der Schritt ins Studium ist für sehr, sehr viele Studierende echt groß, das müssen wir zugeben. Aber oftmals fällt halt das Geld der Eltern weg und man muss und will auch ja irgendwie auf eigenen Füßen stehen. Und um Geld und Co. haben sich viele Erstis aber noch gar nicht Sorgen gemacht. Das heißt, welche allgemeinen Tipps, Jennifer, hast du denn eigentlich, wenn ich Ersti bin und sage, okay, ich stehe zum ersten Mal auf eigenen Füßen und muss mich um Finanzen kümmern?
Auch wenn es ein bisschen langweilig klingt, sollte man echt mal eine Form von Haushaltsbuch klingt wirklich doof, aber irgendwie so eine Art Tabelle mal führen, was eigentlich die Einnahmen und vor allem die Ausgaben im Monat sind. Das ist total nervig manchmal, aber es gibt auch Vorlagen schon, es gibt Apps dazu, dass man sowas einfach mal nutzt und mit dem Handy einfach immer mal mit einträgt, weil es wirklich überraschend ist, wie viel man da manchmal im Monat wirklich ausgibt.
Und
ja,
für
das
was?
Verschätzt man. Ja. Ja, das verschätzt man total. Gerade Lebensmittel, ja. Das habe ich selber auch schon gemacht und dachte, ach Gott, okay, hätte ich nicht gedacht.
Eigene Erfahrung, ich nutze selber gerade so eine Haushalts-App fürs Handy, um einfach mal zu tracken, um einfach mal einen Überblick zu haben, okay, für was gebe ich Geld aus? Und manchmal bin ich genau da selber überrascht. Klar, Miete und so, das sind natürlich Standardausgaben, aber in einem Monat gebe ich viel, viel mehr aus für Lebensmittel, im anderen viel, viel weniger und manchmal gibt es da auch so Restaurantbesuche, die ganz schön ins Konto schlagen.
Ja, auch dieses Kleinvieh, was auch ein Mist
total
macht, was man immer so sagt, ne? So jeder Coffee to go oder sowas.
Ja.
Ja, genau, also deswegen, es lohnt sich wirklich mal da mal ein Auge drauf zu haben und dann eben zu schauen, was ist davon wirklich notwendig und was nicht. Meistens motiviert das schon, ich weiß nicht, ob es dir genauso geht, wenn man diese App einfach mal macht, dass man sagt, okay, ich kaufe mir jetzt einfach nicht den Coffee to go, sondern nehme zu Hause noch einen mit oder was auch immer.
Ja, und dann auch die Übersicht zu haben, okay, bei der nächsten Party sollte ich vielleicht 2 Getränke, 2 Cocktails weniger nehmen, das spart schon eine Menge Geld. Und auch, wenn ihr gerade ins Studium startet, ihr euch vielleicht auch das erste Mal eine Hausrat oder eine Haftpflicht oder andere Versicherungen zulegt, da auf jeden Fall vielleicht nicht unbedingt bei den ganzen Versicherungen der Eltern bleiben, sondern vielleicht nach der einen oder anderen Alternative gucken. Da kann man auch immer jede Menge Geld sparen. Okay, welchen Tipp haben wir denn noch so parat für die Erstis?
Okay, also genau, dann nochmal schauen, überprüfen, ob man da gewisse Ausgaben auch einfach senken kann. Also kann man zum Beispiel oder hat man Lust drauf, vielleicht auch nicht immer alles neu zu kaufen. Ja, also bei eBay Kleinanzeigen mal reingucken, Flohmärkte gehen oder sowas oder rumhorchen, ob man da vielleicht nicht einfach was Gebrauchtes statt was Neues kauft. Das kann super viel Geld sparen. Und so ist es tatsächlich auch ein bisschen bei den Lebensmitteln. Also mal schauen, muss es immer die Marke sein oder reicht vielleicht auch ein bisschen was Günstiges? Wie viel schmeiße ich an Lebensmitteln vielleicht auch weg? Das ist sowieso ja auch nochmal ein ökologisches Thema. Und genau, es gibt auch Organisationen, die sowas wie sagt man, freiwillig dann sozusagen eben machen, dass die Lebensmittel tatsächlich retten von Supermärkten und dann an Menschen in der Stadt oder in der Gemeinde ausgeben. Wir haben sowas hier in Magdeburg, 2 kenne ich auf jeden Fall, die das machen, wo man dann als normaler Bürger dahin gehen kann und eben auch noch was Gutes tut, weil die Lebensmittel ja trotzdem noch gut sind, auch wenn die manchmal auch schon über das Verfallsdatum hinaus sind. Und dann kann man da Lebensmittel retten, was Gutes tun und selber Geld sparen. Genau, ansonsten gibt es auch noch weitere Möglichkeiten, was ich jedem empfehle, mal zu schauen, ob man vielleicht auch an Aufwandsentschädigungen rankommt, zum Beispiel, weil man an einer Forschung teilnimmt oder an einer Umfrage teilnimmt. Da gibt's ja diverse Plattformen im Internet, aber sowas gibt's auch regional, wie ja hier auch an der OVGU. Oder aber auch, dass man sich damit mal auseinandersetzt, möchte ich vielleicht auch mein Blut spenden oder Blutplasma spenden oder Thrombozyten oder was man
sehr alles beliebt bei Studierenden
spenden kann. Ja, sehr beliebt auf jeden
also
Fall.
Also auch wichtig. Definitiv braucht man gar nicht drüber reden, aber für viele Studierende halt auch eine kleine Einnahmequelle, weil es ja auch eine Entschädigung für gibt.
Total, genau. Und das ist eben so Win-Win, doppelt und dreifach für beide Seiten irgendwie.
Genau. Ich habe auch gerade drüber nachgedacht, es gibt ja hier auch auf dem Campus so die eine oder andere Möglichkeit, weil klar, wenn wir über Lebensmittel reden, dann muss es vielleicht nicht das eingekaufte Lebensmittel im Supermarkt sein, sondern einfach in die Mensa zu gehen, weil in der Mensa gibt es halt bei uns zahlreiche warme Mahlzeiten, frisch zubereitet, auf sehr gutem Niveau zu einer Vergütung für Studierende. Das solltet ihr auf jeden Fall im Blick behalten. Und genauso ist es bei der Wohnungssuche, vor der wahrscheinlich viele Erstis jetzt gerade stehen. Klar, der Wunsch nach einer eigenen Wohnung ist bestimmt bei vielen ganz, ganz groß, gerade wenn man aus dem Elternhaus ausgezogen ist. Aber die WG ist halt natürlich nochmal die bessere Alternative. Und genauso ist es ja mit dem Wohnangebot des Studentenwerks. Da gibt es ja auch die Möglichkeit.
Das stimmt, da machst du nochmal gut Werbung jetzt für uns. Richtig.
Ja. Weil auch da hat man ja die Möglichkeit, in den zahlreichen, jetzt komme ich nicht auf Wort, nicht Wohneinheiten, sondern Studentenwohnheime. So, in den Wohnheimen zu wohnen. Und da gibt es ja auch eigene Wohnungen und WGs.
Richtig.
Ja, also auch da kann man ja auf jeden Fall Geld sparen, wenn es nicht direkt zum Start ins Studium die eigene Wohnung sein muss, weil so ein WG-Zimmer ist halt doch nochmal deutlich günstiger. Okay, haben wir sonst noch irgendwelche allgemeinen Tipps vergessen?
Nee.
Ich glaube auch erstmal, fangt auch erstmal mit dem Studium an, dann werdet ihr sehr schnell merken, wo man auf der einen oder anderen Seite noch Geld sparen kann und wo ihr auf der einen oder anderen Seite auch Geld verdienen könnt. Mit unseren Tipps, aber heute im Podcast, glaube ich, seid ihr erstmal ganz gut vorbereitet.
Ja, ich habe eine letzte Sache noch, ein kleines Anliegen für diejenigen, die vielleicht auch einfach mal in eine Notsituation rutschen. Es kann ja mal passieren, dass ein Job wegfällt oder irgendwie eine große Ausgabe dazu kommt. Also die Studentenwerke generell in Deutschland und so auch wir hier in Magdeburg können auch in bestimmten Situationen Härtefonddarlehen vergeben. Das ist wie geliehenes Geld, das ist zinslos, das ist ganz gut. Und wenn es wirklich ganz hart kommt, dann kommt auch einfach mal vorbei und sprecht mit den SozialberaterInnen darüber. Wir können auch manchmal Freitischmarken für die Mensen ausgeben, dass ihr da umsonst eine warme Mahlzeit am Tag haben könnt. So eine Möglichkeiten gibt es auch. Also selbst wenn es eine Krise gibt, nicht sofort in Panik verfallen und unser Studium abbrechen, sondern erstmal die Beratungsstellen kontaktieren und schauen, ob es nicht doch noch eine Alternative gibt, an die man selber gerade noch nicht gedacht hat.
Das ist quasi das Fazit für alle Themen, die wir eigentlich heute behandelt haben. Ja. Es gibt beim Studentenwerk so viele Frauen und Männer, die unterstützen möchten und euch helfen möchten. Sucht das individuelle Gespräch und dafür sind die Kolleginnen und Kollegen ja da.
Korrekt, genau. Und auch schon für die, die noch nicht ins Studium gestartet sind. Also auch SchülerInnen natürlich können sich gerne und die Eltern auch bei uns informieren, worauf es ankommt und was man zu beachten hat.
Oh, einen letzten Tipp habe ich noch. Wenn man nach Magdeburg zieht, gibt es auch noch Geld. Man bekommt ja einen Bonus, wenn man seinen Hauptwohnsitz hierher legt. Also
korrekt, das stimmt. Ja, ich glaube, das bieten mittlerweile auch einige Gemeinden an oder Städte an. Ne? Stimmt, genau. Das gibt es in Magdeburg auch.
Also da solltet ihr auch nochmal die Augen offen halten. Gut, dann sind wir bei den zahlreichen Themen heute auch schon durch. Wenn ihr Fragen oder Wünsche habt oder ihr ein ganz bestimmtes Thema im Podcast mal besprechen wollt, also dass wir das besprechen, dann schreibt uns gerne eine E-Mail an podcast@ovgu.de, OVGU für Otto von Guericke Universität. Mehr zum Studium und der Universität erfahrt ihr nicht nur auf unserer Webseite, sondern auch auf unseren Social Media Kanälen. Auch das Studentenwerk hat einen Social Media Kanal, da solltet ihr auch vorbeischauen. Oder ihr findet uns also auf Instagram, Twitter, Facebook, TikTok oder auch bei YouTube. Schaut da gerne rein und falls ihr uns treffen möchtet, dann könnt ihr entweder im Studentenwerk vorbeischauen und da einen Termin ausmachen. Oder wenn es in die Richtung Studienorientierung geht, dann sind wir auch auf zahlreichen Messen. Wo wir überall sind, das findet ihr auch auf unserer Webseite. Und die ganzen Links Links und Beschreibungen und Hinweise, die haben wir auf euch auf jeden Fall in unsere Podcast-Beschreibung gepackt. Und wir freuen uns dann, wenn ihr den Podcast auch mit euren Freundinnen und Freunden teilt. Sagt es gerne weiter, hört auch das nächste Mal wieder rein. Und vielen Dank, Jennifer, dass du da warst.
Ja, danke auch, dass ich da sein durfte. Es hat Spaß gemacht.
Und dann bis zum nächsten Podcast. Tschüss.
Tschüssi.
Erst Abi, dann Uni. Der Podcast zur Studienwahl.